Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch.
Liebe Zuhörerinnen, liebe WNL-Frauen, ich bin Traute Sternberg von der WNL und freue mich sehr auf den heutigen Podcast mit Dr. Kerstin Schick. Sie ist Fachärztin für Gefäßchirurgie und hat sich mit einem spannenden Konzept für den Franziska-Tiburtius-Preis beworben. Das hat uns so neugierig gemacht, dass wir gerne mehr über Sie erfahren wollten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schick. Bitte stellen Sie sich und Ihren beruflichen Werdegang vor.
Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Gespräch sind. Und mein Name ist Kerstin Schick. Ich bin Gefäßchirurgin, bin niedergelassen in München. Angefangen hat das Ganze schon mit einem Wunsch, Ärztin zu werden, schon im ganz frühen Kindesalter. Und es war mir dann auch zum Glück vergönnt, dass ich das wirklich umsetzen durfte. Ich habe da Medizin studiert in Erlangen mit vielen Auslandsaufenthalten. Mich hat es immer auch in die Ferne getrieben und in andere Länder, wo ich auch sehr viel sehen konnte. Und habe nach dem Studium und Promotion in Nürnberg gearbeitet, am Klinikum in Großhadern, Uniklinikum rechts der Isar, und habe dann meinen gefäßchirurgischen Facharzt machen können und bin eben seit 8 Jahren in der eigenen Praxis niedergelassen in München und empfinde es jeden Tag immer noch als Geschenk, dass es so ist, dass Patienten und Patientinnen zu mir kommen, sich mir anvertrauen und ich sie auch operieren darf. Das ist eine Form von einer wunderbaren beruflichen Möglichkeit und ich genieße das sehr, dass ich das so machen konnte.
Das klingt, als wenn Sie sehr zufrieden und glücklich mit Ihrem Beruf wären. Wie vereinbaren Sie denn Beruf und Familie? Erfahren Sie dabei Unterstützung?
Also das ist ganz ein interessantes und spannendes Thema, das, glaube ich, ja ganz, ganz viele Frauen umtreibt. Wie kann ich das überhaupt kombinieren? Ich habe selber 3 Kinder, die jetzt aktuell alle noch in der Schule sind. Und eine Kollegin von mir hat mal gesagt, dass sie die Energie für ihre Familie aus ihrer beruflichen Tätigkeit zieht und die Energie für ihren Beruf aus der Zeit mit ihrer Familie. Und so geht es mir eigentlich auch. Also wenn ich nach einem intensiven Familienwochenende am Montag früh wieder in meiner Praxis sitze und eine ganz strukturierte Arbeitsabläufe durchleben darf, dann ist das auch wieder ein bisschen Erholung. Und das Gleiche ist, wenn ich am Freitagabend nach einer dann doch auch anstrengenden Arbeitswoche wieder mich in den Kreis meiner Familie begebe und wir dann auf ein schönes Familienwochenende blicken, dann ist das auch die Form von Erholung, die ich brauche, sodass es beides in der Kombination tatsächlich dann auch die Erfüllung irgendwo auch liegt. Dass das nicht leicht ist, das ist auf jeden Fall ganz klar. Wobei ich glaube, dass es weniger die Herausforderungen der organisatorischen Fragestellungen sind, als vielmehr die Zufriedenheit, die wir Frauen suchen und auch brauchen und die wir uns manchmal nicht immer gönnen. Also Zufriedenheit heißt, dass wir natürlich, wenn wir das so kombinieren wollen, nicht in allen Punkten perfekt sein können. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen in allen Bereichen irgendwo vielleicht auch Abstriche machen. Konkret, dass wir dann vielleicht für die Karriere etwas länger brauchen als unsere Kolleginnen und Kollegen, die keine Kinder haben. Oder aber, dass wir dann zum Beispiel im Bereich der Familie vielleicht auch mal nicht immer perfekt sind, wie vielleicht andere Frauen, die alles selber backen und wenn wir zu einem Elternabend oder im Sommerfest kommen, dass dann eben unsere Kuchen vielleicht einfach gekauft sind und nicht selber gebacken sind. Da haben wir Frauen ja immer so ein bisschen das Problem damit, dass wir in allen Bereichen perfekt sein wollen. Und ich glaube, diese Zufriedenheit ist das, was im Alltag wahrscheinlich am schwierigsten zu erreichen ist. Und ganz konkret, weil Sie mich fragten, ob ich Unterstützung habe. Ja, ich selber habe jetzt Unterstützung seit 10 Jahren, dass immer bei uns ein Au-pair-Mädchen dabei ist, das uns so gut unterstützt, dass wir den Alltag gut bewerkstelligen können. Ich glaube, Hilfe holen ist ganz, ganz wichtig. Auch das ist ein Punkt, den wir Frauen vielleicht uns eingestehen müssen. Das ist gerade das Stichwort nicht perfekt. Wir brauchen vielleicht Hilfe, vielleicht eine Oma, Leihoma, Tagesmutter oder eben Au-pair-Mädchen, damit wir das irgendwie auch hinbekommen.
Das finde ich sehr spannende Punkte, das Thema Zufriedenheit und Hilfe holen. Vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gewährt haben. Sie sind Mitglied in medizinischen Gesellschaften, Berufsverbänden und Arbeitsgemeinschaften. Warum ist es für Sie wichtig, sich in diesen Bereichen einzubringen?
Ich habe ganz, ganz viele Kollegen und auch Kolleginnen erlebt bereits in meinem Berufsleben, die sich über unglaublich viele Dinge immer aufregen, über neue Gesetze und neue Reformen und was da nicht alles Furchtbares jetzt in ihrem Arbeitsalltag für auf sie zukommt. Und es wird immer also ganz wild lamentiert. Und das sind aber meistens nicht die Menschen, die sich dann aber dafür engagiert haben und aktiv an den Prozessen beteiligt waren, sondern eher diejenigen, die passiv das irgendwie auf sich zukommen sehen und darüber sich beklagen. Und ich war schon immer ein Mensch, der aktiv an den Dingen irgendwie teilhaben wollte, der mitgestalten wollte. Und in meiner Funktion jetzt als niedergelassene Ärztin habe ich das Gefühl, dass ich das in einer bestimmten Form auch schuldig bin, dass ich mich engagiere mit dem, was ich weiß, um eine Versorgung auf höchstem Niveau auch für unsere Patientinnen zu gewährleisten. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir uns selber irgendwie imstande, also für unsere Standesorganisation uns irgendwie stark machen und die und unsere eigenen Praxen stark machen, sondern es geht in allererster Linie immer darum, dass wenn ich Dinge mitgestalte, dass ich das so tue, dass das auch am Schluss für unsere Patientinnen und Patienten positiv rauskommt. Weil ich glaube, dass wenn die medizinische Versorgung für die Ärzte und Ärztinnen leidet, dann leidet sie früher oder später auch für die Patienten und Patientinnen und Patienten. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich engagiert und dass man hier sich einbringt mit dem, was man weiß und was man kann.
Das finde ich auch ganz spannend. Also nicht meckern, sondern quasi sich engagieren, um etwas zu verändern. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau.
Ein spannender Ansatz. Sollte man, glaube ich, in vielen Lebensbereichen bedenken. Auch für die Ausbildung von jungen Ärzten und Ärztinnen engagieren Sie sich in Ihrem Tätigkeitsfeld. Was liegt Ihnen dabei besonders am Herzen?
Also ich habe die Weiterbildungsermächtigung für die Phlebologie. Das heißt, ich kann auch Kolleginnen und Kollegen bei mir ausbilden, so eine Zusatzbezeichnung vorzunehmen und zu erlangen. Und bin auch Prüferin. Und das, ja, die Ausbildung von jungen Kolleginnen und Kollegen lag mir schon immer am Herzen, sei es dann Studierende oder sei es dann Ärzte in ihrem Weg und Ärztinnen und Ärzte in ihrem Weg. Ich glaube, auch darin liegt es, dass man nicht nur sein eigenes berufliches Glück finden darf, sondern dass man auch da wieder eine Verantwortung hat, sich darum zu kümmern, dass es auch den nächsten Generationen möglich ist, zu fairen Konditionen eine gute Medizin betreiben zu können. Und ganz besonders setze ich mich auch gerne für die Belange von Frauen in der Chirurgie ein. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben ja circa 65% Studentinnen, dann haben wir 48% dann Ärztinnen, die wirklich beruflich tätig sind aktuell und davon und insgesamt nur 22% Frauen in der Chirurgie. Das heißt, wir verlieren irgendwo auf diesem Weg, verlieren wir die Frauen. Also die kommen in der Chirurgie irgendwann nicht an. Und da müssen wir unbedingt dran ansetzen und auch da haben wir großen Nachholbedarf. Und ich habe vor 2 Wochen erst auf einem deutschen Jahreskongress von im chirurgischen Fachbereich ein Thema und eine Sitzung mitgestaltet und einen Vortrag gehalten zum Thema Frauen in der Chirurgie, Frauen in der Gefäßchirurgie. Und ein Kollege in der größeren Uniklinik war der Meinung, dass zum Beispiel Teilzeit in der Chirurgie nicht möglich ist. Und ich habe ganz konkret hier vor versammelter Mannschaft gesagt, diese Aussage wird so in 5 Jahren nicht mehr, irgendwann nicht mehr stehen können. Und in 10 Jahren wird man einfach nur noch drüber lachen. Weil das sind einfach Ansätze, die sind so alt. Und wir müssen neue Wege gehen, auch in diesen Bereichen. Wir müssen hier Möglichkeiten schaffen, dass Frauen auch in diesem Feld vollumfänglich tätig werden. Und da kommen, wenn ich mal so sagen darf, die alten chirurgischen Kollegen überhaupt nicht drum herum, dass sie hier ein Umdenken auch bei sich selber vornehmen, damit das alles auch in Zukunft so auch für die Frauen machbar sein wird. Und das wird die Zukunft sein.
Das kann ich nur unterstützen, unterstreichen und hoffe, das ganz genauso. Haben Sie denn persönlich auch Erfahrungen mit dem Thema? Also Sie oder kennen Sie Chirurginnen, die Teilzeit arbeiten?
Ja, kenne ich. Ich kenne Chirurginnen, die Teilzeit arbeiten. Ich kenne auch verschiedene Konzepte. Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Natürlich ist die Chirurgie, das ist jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles ganz einfach ist. Das ist es nicht. Mhm. Aber was ist schon einfach im Leben? Mhm. Es braucht in der Chirurgie tatsächlich ganz besondere Konzepte, wie ich das umsetzen kann, weil die Chirurgie diese besonderen Bedürfnisse hat. Das heißt, wenn ich muss meine Patienten am Tag vorher sehen, ich muss sie vielleicht anschließend sehen, damit ich das auch in irgendeiner Form auch meine Ergebnisse sehen kann, dass ich Patienten betreuen kann. Nur wenn ich die Patienten vorher kenne, kann ich sie auch ordentlich operieren. Also das ist sicherlich schwieriger als in anderen Bereichen. Möglich ist das. Das hängt immer davon ab, inwieweit ein Chef das auch möchte, also wo der Wille da ist, dass man hier gemeinsam Lösungen findet, ist das machbar, auf jeden Fall.
Also ich bin ja jetzt Laien, aber es klingt so als Außenstehender so, als wenn es eine Frage der Organisation wäre. Also wenn es gewollt ist, lässt sich das ganz sicher organisieren mit Arbeitszeiten und
Definitiv.
Dienstplänen, oder?
Absolut, definitiv. Das ist halt das Problem, dass wir sehr in alten Mustern verhaftet sind und da gibt es nur diese Form. Aber natürlich kann man gemeinsame Lösungen finden, ob man tageweise Teilzeit gestaltet oder wochenweise ein Jobsharing macht, ob es für jemand besser ist, mittags zu gehen oder das ganze Tage da zu sein. Da gibt's Möglichkeiten und die müssen natürlich auch individuell auf die jeweilige Frau und deren familiäre Situation auch abgestimmt werden. Wenn ich als Chef das machen möchte, geht das auf jeden Fall.
Spannend, da drücke ich die Daumen, dass sich da in den nächsten Jahren etwas tut. Wir haben den Franziska Tiburtius-Preis ausgeschrieben, die BNL. In Ihrer Bewerbung dafür schreiben Sie, Frauen sind keine kleinen Männer. Wieso gibt es für Sie die Notwendigkeit einer spezifischen Medizin für Frauen?
Frauen haben ja schon ganz viel erreicht. Wir stehen ja in vielen Punkten unseres Alltags, haben wir eine gewisse Gleichberechtigung erreicht. Wir können alle Ausbildungswege, Berufswege durchlaufen und gehen. Wir können Bundeskanzlerinnen werden und sitzen in Vorständen von DAX-Unternehmen. Aber es gibt immer noch ganz viele Punkte in unserem Alltag, wo wir bewusst oder unbewusst diskriminiert werden. Und die Medizin ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, es ist eher unbewusst, aber es ist tatsächlich ein Punkt, wo Frauen eine gewisse Diskriminierung erfahren. Und zwar in dem Punkt, dass wir in der Medizin davon ausgehen, dass der Patient ein Prototyp, ein Mann ist. Und ganz viele Herangehensweisen in der Medizin, also auch in der Forschung, in der Diagnostik, in der Therapie, immer den Mann als Prototypen hier sieht und an diesem Körper tatsächlich ja viele Verfahren ausgerichtet sind. Und da haben wir die Notwendigkeit, dass wir weggehen von dem reinen männlichen Patienten hingehen dazu, dass wir sagen, es gibt hier zwei verschiedene, es gibt einen Mann und eine Frau und die Frauen haben ganz spezielle Bedürfnisse. Sie haben wahrscheinlich unterschiedliche Krankheitsbilder, die unterschiedlich in der Ausprägung sind. Sie haben vielleicht unterschiedliche Verläufe, Therapienotwendigkeiten, Dosierungen, als es die Männer haben. Da müssen wir auch umdenken.
Was müsste sich denn in Zukunft verändern, Ihrer Meinung nach?
Also das allererste, was sich verändern muss, ist das Bewusstsein. Das heißt, wir brauchen als allererstes mal die Kenntnis oder der Gedanke, wir haben nicht nur den Mann als Patienten, sondern die Frau. Ganz vieles in unserem Leben ist ja erstmal die Frage des Geistes, der geistigen Einstellung. Und das ist der Anfang von Veränderung. Und dafür braucht es natürlich die Information nach außen. Es muss an die Menschen, es muss aber auch vor allen Dingen an die Ärztinnen und Ärzte herangetragen werden. Stichwort Gendermedizin. Das heißt, das muss irgendwann in den Köpfen der Menschen ankommen. Moment, es könnte sein, dass ich mich in dem Bereich bewege, wo es Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Und dann müssen natürlich hier Forschungsschwerpunkte herausgearbeitet werden, die überlegen können, wo finde ich zum Beispiel hier Unterschiede, wo muss ich da ansetzen. Ich gebe mal ein Stichwort, es gibt Forschungen, die im Bereich des Lipödems tätig sind. Das finde ich unglaublich spannend. Also ein Krankheitsbild, das im Prinzip beim Mann nicht existiert. Also eine Fettgewebsverteilungsstörung, die Frauen ausschließlich haben. Und da gibt es Forschungsbereiche, die damit untersuchen, ob ich bei der Frau am Körper, in den Fettzellen oder auch systemisch irgendetwas festmachen kann, warum die eine Frau das bekommt und die andere nicht. Und das gibt es immer beim Mann überhaupt nicht. Also an solche Sachen hat man über viele Jahrzehnte überhaupt noch nicht gedacht.
Spannend. Sie sind Gefäßmedizinerin. Wie wirkt sich das Thema Gendermedizin dort aus?
Jetzt sind wir aber beim Lieblingsthema. Also Gefäßmedizin und Gendermedizin, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Gerade in der Gefäßmedizin gibt es so viel spezielle frauenspezifische Fragestellungen. Also ich gebe mal das Stichwort Schwangerschaftsvarikose. Also da sind wir uns natürlich einig, dass das Männer nun mal einfach nicht haben. Es gibt das Thromboserisiko, das bei Frauen einfach sehr viel höher ist in den verschiedenen Lebenslagen, die sie durchlaufen, sei es unter Pilleneinnahme, auch bei der Schwangerschaft, im Wochenbett, bei hormoneller Unterstützung während der Wechseljahre. Da haben wir also ein ganz anderes Thromboserisiko als bei Männern zum Beispiel. Gerade das Stichwort, das schon gefallen ist mit dem Lipödem. Also es gibt ganz viele Erkrankungsformen, die wir in der Gefäßmedizin ganz frauenspezifisch haben. Und ich bin gerade dabei, das mal zusammenzufassen und würde mich unglaublich freuen, wenn es auch zum Beispiel in Form eines Buches irgendwann mal an die Menschen herangetragen wird, dass hier ganz spezielle Bedürfnisse da sind, die die Frauen haben und die auch eine bestimmte Behandlung bedingen. Das andere Thema, was natürlich auch ganz spannend ist, aber ich glaube, das war nicht ganz das, worauf Sie hinausgezielt haben, ich wollte es nochmal ansprechen. Gendermedizin in der Gefäßmedizin heißt natürlich auch Gendermedizin im Bereich der Behandlerinnen. Das heißt, das ist nochmal auch ein ganz spannendes Thema. Was macht es in der Medizin, wenn Frauen behandeln? Was macht es in der Medizin, wenn Männer behandeln? Also worin unterscheiden sich zum Beispiel auch hier die Behandlungswege, die Behandlungsarten, wenn ich eine Ärztin habe, die hier als Behandlerin tätig wird oder wenn ich einen Mann vor mir habe. Und da, glaube ich, haben wir Frauen auch durchaus Potenzial, das mal ein bisschen mehr herauszustellen, was uns ausmacht. Ich habe letztens eine Kollegin wieder getroffen, die mir auch sagte, dass sie immer wieder mal zweifelt an ihren Diagnosestellungen oder ähnliches. Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, das ist aber doch genau der Punkt, der uns auch so speziell macht, der die Frauen auch so speziell macht, dass sie eben nicht sagen, so ist es und diesen Weg immer und überhaupt nie mehr drüber nachdenken, sondern dass wir das immer wieder hinterfragen, so wie wir uns vielleicht einfach ab und zu mal ein bisschen zu viel hinterfragen. So hinterfragen wir aber auch die Dinge, die wir hier festlegen. Wir überlegen nochmal, wir reflektieren vielleicht mehr. Das kann man jetzt werten, aber ich glaube, man muss es zumindest nicht als einen Nachteil sehen, sondern darin liegt auch ganz viel Potenzial, dass wir als Ärztinnen auch mal durchaus darstellen dürfen und klarstellen dürfen, dass wir anders an die Dinge rangehen. Und das finde ich ganz.
Jetzt haben Sie gerade eben das Wort Buch genannt. Möchten Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
Ich schreibe gerade die verschiedenen Punkte zusammen, die die Frauen spezifisch in der Gefäßmedizin angeht, die sie betrifft. Und ich hoffe, dass ich damit Leserinnen erreiche, die sich darin vielleicht wiederfinden mit ihren Beschwerden und ihren Krankheitsbildern und die dadurch eine konkrete Hilfestellung bekommen. Im Alltag ist es manchmal nicht ganz leicht, wenn man unter einem gewissen Zeitdruck, den unser Gesundheitssystem nun mal leider uns vorgibt, gar nicht die Möglichkeiten hat, in der ganzen Breite und der Ausführlichkeit das wiederzugeben, was man gerne möchte. Und ich hoffe, dass das Buch hier durchaus auch mal eine Lücke schließt, dass Patientinnen Ansätze finden, wie sie vielleicht auch selber dazu beitragen können, auch gesunde Beine zu haben und sich genau da Anregungen holen können für schöne, gesunde Beine.
Na, da drücken wir ganz fest die Daumen, dass das Projekt Buch gut über die Bühne geht und erfolgreich wird. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir darüber schon gesprochen haben. Welche Fragestellungen haben Frauen in der Gefäßmedizin?
Es gibt dezidierte Fragen, die wahrscheinlich schon sehr frauenspezifisch sind. Also wir haben zum Beispiel angefangen von optischen Ansprüchen an schöne Beine. Da haben Frauen tatsächlich deutlich mehr Ansprüche eigentlich als viele, viele Männer. Das ist nicht ganz pauschal zu sagen. Wir haben auch Männer, die optisch anspruchsvoll an ihre Beine rangehen. Aber das ist doch ein Thema, das Frauen einfach sehr viel mehr betrifft. Dann haben wir zum Beispiel Bedürfnisse, die da sind, wenn Schwangerschaften abgelaufen sind. Stichwort pudendale Varikose. Das weiß ich nicht, ob das alle kennen, aber das sind Varikoseformen, die eben gerade nach Schwangerschaften auftreten, also Krampfadern, für die sich auch viele Frauen sehr schämen. Wir haben das Stichwort, wie gerade schon gesagt, Lipödem. Da gibt es auch immer die Frage, was kann ich, wie hoch ist der Anteil, den ich selber dazu beigetragen habe. Also auch so Schuldempfinden, die Frauen tatsächlich mitbringen und die es gilt, auch auszuräumen.
Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort für die ganze Thematik. Wenn Sie sich etwas für die Zukunft wünschen dürften, Die gute Fee käme vorbei und sagt zu Ihnen, Sie haben 1 bis 3 Wünsche frei. Gäbe es etwas, was die gute Fee für Sie tun könnte?
Also ich würde mir wünschen, dass Frauen in diesen Bedürfnissen, die sie haben, noch besser wahrgenommen werden. und zwar in allen Bereichen der Medizin, weil ich davon überzeugt bin, dass wir es verdient haben, dass wir Frauen es verdient haben, in diesen ganz speziellen Fragestellungen wahrgenommen zu werden. Und dazu würde ich mir wirklich wünschen, dass ich auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Punkte besser werden. Vielleicht, dass in Zukunft auch Leitlinien verändert geschrieben werden, die ganz speziell auch auf Bedürfnisse der Frauen eingehen, dass wir Forschungsschwerpunkte noch mehr haben, dass hier also ein Umdenken stattfindet. Das wäre ein echter Wunsch. Und das würde mich sehr freuen, wenn das in Zukunft irgendwann in die Realität Einzug halten könnte.
Ja, dann möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Frau Dr. Schick, für dieses spannende Gespräch und Ihnen für die Zukunft, für die berufliche Zukunft alles, alles Gute wünschen, natürlich auch für die private Zukunft. Und wir werden uns ja im nächsten Jahr wieder bei Ihnen melden, um dann über den Franziska-Tiburtius-Preis zu sprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.
Herzlichen Dank.
Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.